und herzlich willkommen in meinem Wohnzimmer. Hi, yay. Und willkommen, Marc. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's gut. Ich freue mich, in Berlin zu sein. Das Wetter ist wunderschön, ich sehe kaum Menschen. Ich bin glücklich. Berlin ist eine wunderschöne Stadt.
Ja, genau. Und wie gesagt, willkommen zu Radio Ravnica Folge 111. Die drei Einsen haben wir mittlerweile geknackt.
Schnapster.
Und genau, du bist ja aus anderen Gründen eigentlich in Berlin. Und da haben wir gesagt, nutzen wir doch die Gelegenheit und nehmen nochmal gemeinsam auf. Das war ja beim letzten Mal auch noch sehr schön. Und Wir haben ein paar Themen mitgebracht. Zum einen reden wir ein bisschen über Historic Horizons, wo es nicht nur das Set released, sondern auf der anderen Seite gibt es dann auch noch eine Zwei-Karten-Infinite-Combo, die das Spiel einfach breakt und halt nicht mehr zu Gewinnern führt, sondern einfach noch zu Draws. Aber darüber reden wir später. Dann haben wir uns ein bisschen umgeguckt. Im Discord habt ihr ein paar Vorschläge gemacht, wo wir euch einmal, wonach gefragt wurde, das Pre-Modern-Format vorstellen wollen. Und wenn wir dann noch Zeit haben, denn wir haben auch eine ganze Menge Ask Us Anything, werden wir noch ein bisschen über Goblins und Elfen reden in unserer ersten Ausgabe von Tribal Clash, was sich auch gewünscht wurde im Discord. Also dementsprechend viele, viele aufregende Themen. Wir haben mal ein bisschen Zeit zum Atmen zwischen den verschiedenen Spoiler.
Wir würden bestimmt Spoiler finden, wenn wir suchen würden.
Ja, wahrscheinlich, wenn man auf der falschen Seite irgendwie klickt oder irgendwelche Leaks wieder habt, dann hätten wir wahrscheinlich was zu besprechen. Aber wir nutzen mal die Zeit und reden ein bisschen über solche Themen. Und bevor wir jedoch anfangen, der kleine Hinweis, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann kommt auch auf Twitter bzw. in den Discord, um Themenvorschläge zu machen, um Fragen fürs Ask Us Anything zu stellen oder uns allgemein Feedback zu geben oder euch auszutauschen, Freunde zu finden, irgendwas zum Zocken. Twitter könnt ihr uns gerne antweeten, wenn ihr nochmal Fragen habt oder sonst irgendwas. Wenn ihr auf YouTube schaut, gerne abonnieren, gerne liken, auch gerne bei Marc vorbeischauen auf MTG Blackset. Und dasselbe gerne auch bei Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer ihr eure Podcasts herbekommt. So verpasst ihr keine Folge Radio Ravnica mehr und seid damit immer up to date, was News angeht. Zu guter Letzt, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun auf patreon.com/gamery. Dann unterstützt ihr den Podcast und sorgt dafür, dass unsere quasi monatlichen Kosten mit dem Erstellen dieses Podcasts ein bisschen gedeckelt werden und landet vor allen Dingen in der Endcard und am Ende jedes Podcasts werdet ihr nochmal namentlich genannt. Aber mit den ganzen Themen aus dem Weg, würde ich sagen, legen wir mal los. Historic Horizons ist ja das neue Jumpstart-Set für Arena. Was hast du davon bisher mitbekommen? Hast
ich hab's gespielt, tatsächlich. Echt? Ich hab's gespielt, ich hab Arena geupdatet, konnte mich nicht einloggen, hab einen Tag gewartet, habe ich eine Runde gespielt.
Ja, da bist du schon sehr viel weitergekommen als andere Leute, die auch Arena spielen.
Ja, pass auf, dann ist Arena abgestürzt und seitdem kann ich mich nie mehr einloggen.
Cool.
Über Tage hinweg. Das und jetzt cool. Bin ich hier und habe meinen Laptop nicht mit. Dementsprechend, meine Erfahrungen sind sehr limitiert, aber ich habe welche.
Ja.
Und die waren sehr nüchtern. Ich wurde von Sliver und, ich glaube, Bären umgerannt. Ich glaube, es waren Sliverbären. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall wurde ich einfach umgerannt und ich hatte einfach nichts da entgegenzusetzen. War sehr unspektakulär und ich hätte gerne eine zweite Runde gespielt.
Ja. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe selbst nicht gespielt. Ich mag eigentlich Jumpstart ja sehr gerne, aber halt auf Arena, ich konnte mir die Muße nicht geben, das Update runterzuladen. Und dann habe ich überall gelesen, dass Streamer was anderes gespielt haben, weil sie es halt einfach nicht spielen konnten, weil es immer wieder abgestürzt ist. Dass es wieder Blackscreen-Errors gibt, etc., etc.
Zwischenzeitlich war Brainstorm im Historic nicht mehr limitiert.
Ja, genau.
nicht limitiert, sondern suspendiert. So.
Ja, genau.
Großartig.
Und da war doch noch irgendein Ban, der auf einmal nicht mehr geht. Ich glaube, im Standard 2022 konntest du wieder mit dem Book spielen von Dungeons and Dragons.
Das kann sein. Ich weiß, dass Oko zwischenzeitlich mal getestet wurde. Der war aber weiterhin gebannt.
Ja, es ist wild, was auf Arena passiert.
Day.
Aber tatsächlich, eine große Sache, die bei den ganzen Spoilern bekannt wurde, ist, dass es irgendwo sich eine Infinite-Combo eingeschlichen hat. Und zwar haben wir die Karte Vesper Lark, das ein 3-Mana 2-1, ich guck gerade mal kurz nach.
Müsste 2-1 Elemental sein.
Genau.
Mit Herbeirufen.
Mit Herbeirufen. Und kommt eben aus Modern Horizons 1 ursprünglicherweise und wurde jetzt in Historic Horizons gereprintet oder für Arena zugänglich gemacht.
Genau.
Genau, und die Karte hat halt folgenden Effekt. When Vesper Lark leaves the battlefield, return target creature card with power 1 or less from your graveyard to the battlefield. Und eben, was du eben gesagt hast, eben mit Evoke. Das heißt, man kann den auch eben rein packen und dann wieder rausnehmen, wieder auf die Hand nehmen. Und
nee, in den Friedhof, der geht direkt in den Friedhof. Also du spielst den, wird direkt geopfert.
Ach so, okay. Dachte, ja, stimmt. Nee, Evoke kommt in den Friedhof, da hast du recht. Und normalerweise gibt es da halt keinen Loop wirklich mit der Karte, weil du nicht die Power und Toughness beeinflussen kannst im Friedhof oder außerhalb des Battlefields. Nicht so aktuell auf Magic Arena, denn wir haben ja auch gleichzeitig Davriels Withering, ein Einmana schwarzer Instant, der einer Kreatur minus zwei, minus eins genauso rummacht. Und zwar perpetually, also egal in welchem Feld, egal ob im Deck, egal ob im Friedhof. Was dazu führt, dass, wenn man kein anderes, also es ist erstmal eine ganz coole Combo, ohne jetzt mal irgendwelche broken Sachen zu sagen, weil du kannst dadurch mit einem Blood Artist Effekt oder mit einer Soul Sister, die unendlich viel Leben oder so unendlich viel Damage machen. Genau,
es funktioniert so, dass ihr das vom richtig rum stackt und dann sagt, okay, erstmal den ETB, also gerade mit dem Evoke, erst den Evoke, dann den ETB. Das heißt, die Karte geht in den Friedhof, dann targetet die Kreatur. Dann holt ihr die Kreatur wieder. Mhm. Sie kommt wieder ins Spiel, wird aber durch den State-Based-Effekt direkt geopfert. Das bedeutet, sie ist wieder im Friedhof, wenn getargetet wird.
Genau, genau. Und so hat man quasi immer diesen Loop, dass sie sich selbst auswählen kann, der Wesper-Lark, weil sie ja selbst eine Kreatur mit Power 1 oder weniger ist. Und
in dem Fall jetzt 0.
Genau, in dem Fall dann 0 wäre. Das heißt, sie kommt wieder auf dem Spielfeld, weil halt sie automatisch minus 2, minus 1 bekommt. Landet wieder in Friedhof und so hat man quasi diesen unendlich viel Death-Trigger, unendlich viel ETB-Trigger. Und so das kann man halt eben ausnutzen, wie gesagt, durch Blood Artist, durch Soul Sister. Ja, das Problem ist nur, wenn man nicht vorsichtig ist und nicht mindestens ein anderes legales Target im Friedhof hat, dann macht Arena einfach für sich selbst weiter und sucht immer wieder automatisch quasi nach Wesper-Lark, die einzige Kreatur im Friedhof ist, und rotiert diese Mechanismus einfach so häufig, bis das System irgendwann sagt, okay, Error, Tilt, Draw, das Match ist einfach beendet.
Ja.
Und das ist was mich sehr gewundert hat, weil beide Karten kommen aus Historic Horizons. Beide Karten, also es ist wirklich eine Zwei-Card-Kombo, wo Magic sich in der Vergangenheit immer von distanziert hat. Wir haben ja diese Saheli-Cat-Kombo, wo man quasi immer wieder Planeswalker und die Katze geflickert hat, um halt unendlich viele von den Katzen dann zu haben. Oder auch Splinter Twin ist, glaube ich, auch so ein ganz typischer Beispiel für ein Zwei-Karten-Kombo. Alles weggebannt. Und hier bringen sie das jetzt halt einfach in ein Set rein. Ich habe mehrere Interpretationsweisen dazu gelesen. Zum einen ist es, wird es, sag ich mal, als abenteuerlich gelobt, dass man sagt, hey, sie lassen sowas erstmal zu und gucken, was Menschen draus machen. Die anderen sagen, es war eine Übersehung, weil sie halt 800 Karten in dieses Set gepackt haben, ohne zu wissen, was A und B macht. Welche Interpretation willst du
da sehen? Ich denke, sie haben das einfach nicht gesehen. Gerade weil man mit dieser Karte halt auch zwar im Modern ein bisschen was gesehen hat. Also ich habe zum Beispiel Madu und Five Color Elementals gespielt, tatsächlich eine Zeit lang im Modern. Cool. Wo man die einfach spielt, weil mit ihr kann man dann zum Beispiel eine Flickerwiss wiederholen und kann dann wirklich Spaß damit haben. Und oder den 6-1er Elemental mit Eile Trampel, wenn der Gegner Schaden zufügt, muss der dann zwei Handkanne abwerfen und sowas.
Ja.
Also richtig coole Sachen, die man damit einfach wiederholen kann. Und ich denke, das war hier auch so geplant, dass man dann eben sagt, okay, wir nehmen einfach coole Modern Horizon 1 Karten rein.
Ja.
Und dann schmeißen wir eben diese Perpetually Karten rein, die halt Arena Only sind. Und dann hat man das einfach nicht gesehen, dass diese zwei Karten was sind, glaube ich.
Eben. Und wir haben das so ein bisschen, also wir haben die Spoiler-Season ja jetzt nicht bei Radio Ravnica wirklich, mitgemacht, weil es halt einfach zu knapp in unserem Zeitplan hätte gepasst und halt 800 Karten, die wurden innerhalb von zwei Wochen komplett revealed. Da wären wir einfach nur noch, da müssten wir einen Sondercast noch dazu machen und selbst dann kämen wir nicht hinterher. Aber dort war es auch schon, wurde es auch schon angekündigt und da haben halt viele Leute gesagt, Moment, da gibt's ja diese Combo und das könnte ein Problem sein und jetzt sehen wir quasi den Effekt, dass Leute tatsächlich spielen, so schnell wie möglich halt eben Evoke, die Karte, was du eben beschrieben hast, landet auf dem Feld, man castet die Instant Withering quasi drauf und hat halt einfach diesen Loop drin und das kann man, wie gesagt, eben ausnutzen, um tatsächlich zu gewinnen, was ja eine coole Interaktion wäre, aber halt eben zum Draw enden. Ich weiß nicht, klar, Arena, da hast du als Judge jetzt nicht so viel mit zu tun. Aber sollte es irgendein Szenario geben, wo keiner der Spieler mehr gewinnen kann? Wie würde man in einer normalen Best-of-Three-Runde bei einem Turnier das auflösen? Gibt's da irgendwie so ein Protokoll, wo man irgendwie sagt, okay, wir machen quasi 4 von 3 Matches oder sowas?
Nee, 4 von 3 wird nur gemacht, wenn wirklich irgendwas grundlaufend schiefgelaufen ist oder was gerestartet wird oder so. Grundsätzlich ist es so, wenn ein Spiel unentschieden von Arena gewertet wird, wird es von uns ebenfalls als unentschieden gewertet.
Okay.
Wenn dann allerdings zum Beispiel in der Mitte eins unentschieden gewertet wird, dann wird es halt schon schwierig, weil dann stehst du halt zum Beispiel 1-1, 1-0-1 statt 1-1. Und das ist schon ein bisschen schwieriger. Das wird dann erstmal noch gar nicht gewertet als Spiel, sondern wird am hinten noch geguckt. Wenn dann alles mit 1-1-1 da steht, wird es anscheinend unentschieden gewertet.
Okay.
Von dem, was ich bisher weiß, es gibt auch andere Ansätze und andere Möglichkeiten. Das kann man tatsächlich auch einstellen bei Melee zum Beispiel. Mhm. Dementsprechend handelt das jeder ein bisschen anders. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr seltsame Situation, sag ich mal.
Absolut. Und das ist halt, also keine Ahnung, so Infinite Loops im normalen Sinne oder wenn man sie halt irgendwo ausnutzen kann, würde man ja das auch dann irgendwann shortcutten. Aber dadurch, dass die Whisper-Lark halt nicht eine May-Ability ist, sondern also Return, also man muss diesen Effekt quasi ausführen. Ja,
in Paper gibt das Warnings.
Echt?
In Paper, also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, mit zwei Verzauberungen zu sagen, alle Wälder sind zusätzlich Subrollinge. Mhm. Und immer wenn ein Wald ins Spiel, also und alle Subrollinge sind gleichzeitig Wälder. Mhm. Und immer wenn ein Wald ins Spiel kommt, kriegst du ein Subrolling. Okay, bedeutet, krass. Du kriegst ein Subrolling, der auch ein Wald ist, wodurch du einen neuen Ting kriegst. Das ist nicht abbrechbar.
Yeah.
Und wurde auch schon mehrfach auf Turnieren gespielt, sogar neben mir.
Yeah.
Und gibt einfach irgendwann Slowplay-Warning.
Krass. Aber das ist ja, also es scheint ja wirklich eine Möglichkeit zu sein, dann auch zu gewinnen, wenn du unendlich viele Subrollinge hast und so
du
weiter.
Du kannst es nicht abbrechen. Du kommst ja nie in die Combat-Phase. Du hast kein ETB, du hast kein, du kriegst hier erstmal ein Leben oder Gegner verliert ein Leben. Dementsprechend ist es nicht abbrechbar und gibt Slowplay-Warnings. Machst du einmal, kriegst Warning, machst das zweite Mal, spielst du nicht mehr mit.
Das ist halt irgendwie crazy. Also, dass es halt sowas gibt, das muss halt früher oder später muss es auf jeden Fall stattfinden bei so vielen Karten. Ja. Aber klar, diese Online-Only Karten, die es halt jetzt mit Historic Horizons gibt, eben wie Davriel's Withering, die bieten halt jetzt natürlich Möglichkeiten, das ein bisschen zu balancen.
Gerade für Arena ist es halt super schwierig, weil du arbeitest hier mit einem Programm und jeder, der ein bisschen Ahnung hat von Programmierung und sieht, was da auf einmal dann für ein Overflow entsteht, dass Arena das so lange, wie ich die Videos gesehen habe, mitmacht, hat mich schon gewundert.
Ja, das ist halt, teilweise gibt es da 5-Minuten-Videos, wo nichts anderes passiert, als Whisper Lake kommt ins Spielfeld, kommt wieder rein, wird ein Friedhof gelegt, kommt wieder rein. Und das ist halt echt lächerlich. Und ich meine, sie mussten ja irgendwas, einen Schutzmechanismus programmiert haben. Das ist halt in so einem Fall, wenn so ein Effekt zu lange läuft, dass es dann irgendwie eine Draw-Entscheidung gibt.
Gibt zum Beispiel in Hearthstone einen ganz interessanten Fall. Du hast eine gewisse Anzahl an Zügen, die gespielt wird. Mhm. Wenn die Züge rum sind, ist unentschieden.
Okay, ja.
Weil es eben die Möglichkeit besteht, dass beide Spieler zum Beispiel keinen Schaden mehr bekommen, keine Karten mehr haben und dadurch das Spiel nicht endet.
Ja. Ja, das ist halt irgendwie, also ich meine, die Frage ist halt natürlich, wie kommt man aus so einer Situation raus? Also ich glaube nicht, dass Tournament-Grinder, beziehungsweise halt Leute, die tatsächlich auf der Ladder weit hochkommen, diese Kombo spielen, weil sie sich selbst halt einen Stein in den Weg legen, weil sie natürlich nicht großartig damit vorankommen. Also sie gewinnen nicht, außer sie haben halt irgendwie ein anderes Setup. Das heißt, einer von beiden Karten muss irgendwie gepatcht werden. Siehst du, also wie könnte man das im optimalen Fall lösen? Weil ich meine, eigentlich müsste man Davriel's Withering, wenn man es sich halt, also eigentlich müsste sie halt irgendwie verändert werden, weil sie ist halt die digitale Karte, die man halt verändern kann.
Ja gut, man nicht? Könnte sie halt auf -2/-0 setzen.
Ja.
Was dazu führen würde, dass man halt oh, sie ist -1/-2.
Ja, genau, wir haben sie gerade mal kurz aufgerufen.
Ja.
Als -1/-2. Aber was ja natürlich dann mit Whisper Lark genau diese Restriktion erfüllt, dass sie stirbt, weil sie hinten eine 1 hat. Das heißt, sie ist hinten auf 0 und vorne auf 1. Das heißt, sie kann sich hinten selbst
targeten. -1.
Auf -1, genau genommen, ja. Aber also, das Ding ist, sie wurde ja auch, Davriel's Withering war ja auch, die Idee der Karte ist ja, ein Removal-Spell zu sein, Instant-Speed für kleine Kreaturen. Wenn du da jetzt hinten die 2 wegnimmst und selbst eine 1 kannst du auch nicht stehen lassen, weil dann funktioniert die Kombo ja immer noch.
Ja.
Wie kommt man da einfach wieder raus? Das ist halt, also eigentlich müsste man Whisper Lark patchen und sagen, irgendwie Return Target Other Creature.
Ja.
Irgendwie wieder vom Friedhof, aber dann.
Das ist ja genau das, was wir angesprochen haben, dass es eben jetzt die Möglichkeit theoretisch gibt, bestehende Karten online zu erraten.
Ja.
Und ob sie dieses Fass aufmachen oder einfach nur sagen, ja, okay, dann nehmen wir einfach
Whisper Lark
einfach raus und sagen, hey, dann sorry, we made a mistake.
Ja.
We're out of here. Davon gehe ich eher sogar noch raus.
Genau, dass man einfach Whisper Lark dann quasi bannt, ne?
Ja.
Ja, das stimmt. Also, das wäre, glaube ich, noch der offensichtlichste Weg, aber es ist schon echt. Also, man kann es böse formulieren, es ist ein Armutszeugnis fürs Spiel. Man kann es halt sagen, es ist ein Oversight, also man hat da was übersehen. Aber es ist auf jeden Fall schade, dass halt dieses, dass halt Arena, was ja eigentlich sehr gut funktioniert und sehr flüssig funktioniert, und eigentlich solche Enden nicht Also das Schlimmste, was in diesem Zug auf mir, was ich miterlebt habe, war Nexus of Fate, wo man halt immer wieder diesen Nexus-Loop hat, wo man dann irgendwann, das gegnerische Deck war nur noch 4 Kopien von Nexus of Fate. Das war so das Schlimmste, aber jetzt hast du quasi, wo man einfach nur noch die Karten ausspielen muss und sobald du Davriels Withering gespielt hast, musst du nichts mehr machen und das zieht sich dann und zieht sich dann und zieht sich dann. Und ich bin ja aber gespannt, wie sie es halt lösen werden, weil ja, irgendwas müssen sie machen.
Ja, das stimmt.
Weil sonst gibt's halt einfach ganz viele Trolls, die einfach sagen, okay, wir spielen halt hauptsächlich dieses Combo-Deck, um halt die Leute halt einfach zu nerven. Und ja, das will man in seinem Online-Spiel nicht haben.
Deswegen Paper-Spiel.
Genau, da kann sowas nicht geben, beziehungsweise wird halt verwarnt vom Judge. Ja, sonst andere technische Bugs und so weiter, hast du am Anfang schon gesagt, man kam sehr schwer rein. Es waren teilweise Sachen nicht mehr gebannt, die gebannt sein sollten.
Ja, also Tag der Aufnahme war der Tag davor, also gestern, ja. Der Montag, war es tatsächlich so, dass alle unsere Kollegen, die Content Creator sind auf Arena, alle geschrieben haben, ja, okay, wir machen heute Variety-Stream, weil Arena den kompletten Montag nicht erreichbar war.
Ja.
Das ist schon auf jeden Fall sehr, sehr bitter gewesen. Gerade wenn man sich überlegt, dass das eigentlich nicht passieren darf.
Genau, plus sie haben ja dieses Update haben sie auch noch mal um 2 Wochen nach hinten verschoben, weil halt eben das halt so ein großer Patch war und halt sie sehr viel im Backend, also was im Hintergrund quasi die technischen Aspekte angeht, haben sie sehr viel noch verändert, damit das halt alles funktioniert. Und dann funktioniert es nicht, was halt riesenschade ist. Und ja. Dann kommt noch die Wesper-Lark-Kombo. Und ich bin mal gespannt, zum einen, ob Leute nach Historic Horizons noch sehr viel Bock auf Historic haben und wie sie halt eben mit solchen Infinite-problematischen Sachen halt irgendwie umgehen.
Sie werden früher oder später das Problem haben, dass das immer mehr in Arena reinkommt. Mhm. Und umso mehr Karten sie implementieren, umso mehr Kombos wird es geben.
Ja.
Mal sehen.
Ja, nach einer kurzen Müllpause, wo hier die Müllabfuhr vorbeigefahren ist, reden wir mal über das nächste Thema. Und zwar ist das Pre-Modern. Ein Format, beziehungsweise ein Themenvorschlag vom guten Domsor aus dem Discord. Der hat uns gefragt nach unserer Meinung dazu, wie wir das finden. Und gerade Marc als Nostalgiker, wie er dann das Format so mag. Und das ist quasi ein, in Anführungszeichen, neues Fanformat. Das ist schon ein bisschen älter. Ich glaube, also ich habe es herausgefunden, 2012 von Martin Berlin quasi mitgeschaffen, beziehungsweise als maßgeblicher
Hauptintentiator,
der quasi genommen hat, okay, ist ja schön und gut, dass wir jetzt ein modernes Format haben, der sich ja als Erkennungsmerkmal gesetzt hat, diesen neuen Frame, der eingeführt wurde, Anfang der 2000er. Lass uns doch mal pre-modern machen und damit was schaffen, was irgendwo zwischen Oldschool und modern ist. Also so diese späten 90er, frühen Nullerjahre abdecken mit ja allen Sets, die legal sind, von der 4. Edition bis Scourge. Was das letzte Set war vor dem Modern Border.
Vor 8. Edition, wodurch der neue Border kam, genau.
Genau. Und ja, das ist, ja, wie würdest du das Format beschreiben im Vergleich jetzt mal mit ähnlichen, fangen wir mal mit dem offiziellen ähnlichen Format an, mit Legacy. Gibt es da Sachen, wo du sagst, okay, Pre-Modern ist irgendwie nur Legacy, nur halt, dass du weniger Karten zur Auswahl hast, oder ist da der Unterschied noch ein bisschen stärker?
Nee, es ist schon stärker. Also es ist tatsächlich so, dadurch, dass gerade Legacy auch von sehr vielen neueren Karten beeinflusst wird. Mhm. Und auch immer wieder beeinflusst wird, alleine dadurch, dass du statt 5 10 Fetchländer hast. Mhm. Dass du Duels drin hast.
Ja.
Und so weiter und so fort. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und auch im Oldschool ist es ja so, dass du halt alles spielst, was Oldschool ist. Aber da hast du ja dann bis zu einem gewissen Jahr nur, also Scourge ist nicht mehr Oldschool.
Ja.
Und dementsprechend war damals einfach eine Trotzreaktion. So nach dem Motto, jetzt gibt's Modern. Ich finde Modern doof. Legacy ist mir zu teuer. Also schmeiße ich alles raus, was teuer ist. Ja. Das war damals bis zur 4. Edition. 4. Edition ist spottbillig gewesen damals. Mhm. Bis heute teilweise. Und ab dann wurde es ja billig.
Ja.
Und das war die Trotzreaktion tatsächlich. Dadurch ist das Format entstanden. Und es ist aktuell immenser Beliebtheit.
Ja.
Also wirklich immenser Beliebtheit. Ich sehe das bei uns am Judge-Discord, wo dann auf einmal 8, 9 Leute Pre-Modern spielen, wo ich noch nicht mal wusste, dass die überhaupt wissen, was als anderes ist als Commander.
Ja.
Und auch sonst ist es ein wunderschönes Format. Es ist entgegen der Meinung von vielen Leuten immer noch ein sehr hohes Power-Niveau.
Ja.
Also gerade wenn man es jetzt mit Legacy vergleicht. Ja, du hast, wenn ich es richtig gesehen habe, keine First- oder Second-Turn-Kill-Kombos.
Mhm.
Du hast ganz viel mit Standstill. Du hast ganz viel Control, du hast aber auch Agro-Decks.
Ja.
Hin und wieder haben wir sogar Combo-Decks, aber dann sehr spezielle Combo-Decks, nicht so 0815, okay, Show and Tell und dann spiele ich meinen Grizzlebrand oder meinen Emrakul, sondern da muss halt schon was kommen bei. Und deswegen ist es, glaube ich, auch sehr, sehr cool. Und was es vor allem hat, ist Deck-Building-Skills.
Ja.
Weil wir arbeiten hier mit einem Limited-Card-Pool. Das ist dasselbe, wenn ihr einen Sealed-Deck habt oder einen, ihr sagt, ihr macht Block-Constructed, ihr dürft nur Karten aus einem Block benutzen und ihr habt einen sehr limitierten Kartenpool und müsst daraus ein Deck bauen. Ihr wisst aber, da kommen keine neuen Karten. Also ihr könnt nicht sagen, so, okay, ich kaufe mir das schon mal, weil wenn da jetzt neue Squirrels kommen, kann ich Squirrels spielen. Kommt nicht mehr. Und das ist ganz cool. Plus, ich finde die Bennett-List unendlich gut.
Das ist wirklich so ein Punkt. Also das sind wirklich zwei Hauptkriterien, wo ich selbst als neuerer Spieler sage, dass Pre-Modern sehr interessant für mich ist. Es ist halt wirklich so dieses, das Format ist gedeckelt. Es kann jetzt kein Pre-Modern Horizons kommen oder ein Herr-der-Ringe-Set, was Modern legal ist, weil Wizards of the Coast denkt, hey, lol, ist jetzt halt einfach mal Modern legal. Sondern es ist halt gedeckelt auf Scourge von 4. Edition an und da verändert sich nichts mehr. Es können Karten gebannt werden. Es könnte theoretisch sein, dass Karten von der Bannliste wieder gehen. Aber da hätte ich zum Beispiel auch mittlerweile einer der wenigen Formate, wo ich sagen würde, okay, da macht es Sinn, sich auch mal ein teureres Deck zu holen oder mal viel Geld zu investieren, weil man hat von dem Deck wirklich was. Und
wenn man Leute hat, mit denen man das spielen kann.
Genau, das ist halt noch ein Punkt, da kommen wir später auf jeden Fall zu. Aber Thema Banlist, du hast halt sehr viele Vertreter, die ja halt Legacy dominieren beziehungsweise sehr definieren mit drin, mit Brainstorm, Force of Will, solche Karten halt. Wie
Monolith, Entomb.
Genau.
Du hast andere Sachen, die die selbst im Oldschool oder auch im Vintage super problematisch sind, wie Stripmine oder auch Tulane Academy und Vampiric Tutor und sonst was. Und sie haben einfach eine der stärksten Storm-Karten von vornherein rausgenommen.
Ja,
Tendrils of Agony. Es ist sehr, sehr, sehr cool. Und
selbst sowas wie Show and Tell oder Time Spiral, Yawgmoth Bargain und Yawgmoth Will.
Ja.
Das sind halt so sehr starke Karten, von denen ich ja sogar schon gehört habe.
Ja.
Und das ist halt dann wirklich sowas, wo ich denke, okay, die scheinen hier wirklich Ahnung zu haben und das Format wirklich gut im Blick zu haben. Und das ist halt, wie gesagt, ein Fanformat, so wie halt auch Commander als Fanformat angefangen hat. Hat man hier einfach die Spielersichtweise, wo man dann sagt, okay, diese Karten sind okay vom Power-Level her und die sind halt irgendwann nicht mehr okay vom Power-Level her.
Was ich halt sehr interessant finde, weil was sie damit theoretisch machen könnten, wäre eine Pre-Modern-Anthologie.
Ja.
Dass man halt hingeht und sagt, man macht einen Pre-Modern-Masters. Das würde funktionieren. Ob man die Fans das davon dann aufnehmen oder nicht, ist die Frage. Wir haben gerade eben ja schon mal kurz drüber gewitzelt.
Ja.
Also wenn ich ein Pre-Modern-Deck spielen würde, würde ich versuchen, das so ein New-Border wie möglich zu bauen. einfach nur, um die Leute ein bisschen abzufucken.
Ja, natürlich. Einfach nur ein bisschen zu tilten.
Ja, natürlich.
Was man natürlich sagen muss, ne, wir reden über finanzielle Geschichten natürlich auch mal gerne. Und Reserved-List ist so ein heikles Thema. Und es sind ein paar Reserved-List-Karten quasi drin, die halt auch legal sind, wie natürlich Gaia's Cradle oder halt auch Mox Diamond. Und das sind halt, genau, solche Sachen halt. Das sind halt natürlich so Sachen, mit denen man irgendwo rechnen muss bei so älteren Formaten, weil da kommt man schlecht drum rum. Aber auch da muss ich sagen, gut, eine Gaia's Cradle werde ich mir wahrscheinlich nie im Leben kaufen, aber vielleicht habe ich ja Glück und sie wird gebannt in Pre-Modern. Aber selbst da würde ich sagen, okay, ich bin selbst da zuversichtlicher, mehr Geld in die Hand zu nehmen für einzelne Karten, weil ich mir denke, okay, da kann mir das nicht weggebannt werden, da kann jetzt nicht auf einmal eine neue Deck-Tech um die Ecke kommen, weil jetzt gerade das neue Standard-Set muss jetzt alle beeindrucken, das wird dann von Standard bis Legacy muss erstmal alles über 6 Monate gebannt werden. Und das hast du halt einfach hier nicht wegen dieser Deckelung, weil es halt eine Formatdeckelung gibt, wo man sagt, okay, ab hier hört es dann auch auf und da kommt auch nichts mehr dazu. Man könnte Sachen reprinten und es werden ja auch Sachen gereprintet.
Genau,
wenn wir gleich auf ein paar Decks quasi eingehen, wo man das halt schon echt ganz gut machen kann, mit kompletten New-Border-Sachen zu spielen. Aber wie findest du denn diesen Gedanken, dass Wizards of the Coast, sobald sie ein Format monetarisieren können, es irgendwo versauen? Das ist sowas, das ist so ein typisches, das hat man jetzt bei der Magic Showcase wieder gemerkt, wo Modern-Spieler angefangen haben zu sagen, boah, jetzt haben sie hier angefangen, Modern zu monetarisieren, was jahrelang als Novum gilt. Von wegen, das war immer das Problem, warum man Modern eigentlich nicht spielen sollte aus Sicht von Wizards of the Coast, wo sie sagen, ja, wir können da irgendwie kein Geld draus machen, weil die Leute kaufen keine neuen Sets.
Hm.
Jetzt ist man an den Punkt gekommen, wo sie es fast schon übermonetarisieren, mit Modern Horizons, mit Double Masters, mit Reprint-Sets, mit sehr starken Standardkarten.
Sets, die normalerweise so wie Conspiracy oder ähnliche Sachen nebenher laufen würden und dadurch nicht modern legal werden, wo sie jetzt einfach sagen, hups, die sind auch modern legal. Also das,
Und wie siehst du diesen Aspekt? Macht das für dich viel aus, ob du ein Format ja genießen kannst oder sagst du, so, okay, das ist halt ja die dunkle Seite der Medaille, die man halt mitnimmt einfach.
Also ich glaube, es ist wirklich die dunkle Seite der Medaille, die man mitnimmt, weil sobald Wizards dein Format acknowledged und sagt, ja, das ist ein Format, das wir supporten, hast du natürlich den Vorteil, du spielst ein supportetes Format.
Ja.
Das bedeutet, Wizards wird alles dran tun, einen Grand Prix zu machen, Events dafür zu machen, Punkte dafür zu vergeben, Karten für dich zu reprinten oder eben neue Karten für dich zu designen, so ist es richtig. Aber der Nachteil ist natürlich, du bist auf der Zielscheibe. Also das merkst du jetzt gerade aktuell oder Ende letzten Jahres hast du es ganz krass gemerkt für Commander.
Ja,
und auch die ganzen die Secret Layers, die sind alle für mit Commander im Mind, also fast alle. Die sind immer mit Commander im Mind und jeder Commander-Spieler wird halt da dann gemolken, sag ich mal, ganz fies. Und dafür kriegen sie halt immer neuen Stuff für ihr Commander-Format.
Das ist halt eben das Ding. Man kann, also es kommen jetzt auch mehr und mehr halt Commander-Partys, Commander-Happenings, so diese was war die Grand Prix-Alternative zu Commander?
Die Command Zone.
Command Zone, genau. Und das ist ja auch alles cool und toll und so weiter. Aber hat halt auch eben diesen fiesen Beigeschmack, dass jetzt jedes Set mit 2 bis 4 Commander-Decks kommt. Da sind es sind halt 5 Evergreens drin in verschiedenen Farben, die man halt irgendwie haben muss. Und man muss halt konstant seine Decks am Updaten, wenn man wenn man immer das Neueste haben möchte, so. Und halt ähnlich wie bei Modern. Wir haben uns halt in den letzten Folgen immer wieder darüber ausgelassen, dass halt eben ein Ragavan sehr dominant ist. Dass man entweder Ragavan spielt und halt eben in den sauren Apfel beißt, sich die Karte kauft oder halt alles daran tut, gegen Ragavan vorbereitet zu sein. Und das einfach jetzt nur von einem Set.
Ja,
und jetzt fängt es ja noch weiter an bei Modern Horizons 2, dass man immer weiter tiefer geht in die Combo-Geschichte, dass jetzt Sachen halt aufkommen oder Sachen wieder fallen gelassen werden. Also diese Asmo de Kuldeka, wie sie heißt, diese Höllenköchin, die war ja am Anfang Asmo, genau. Sie war ja sehr gehypt am Anfang. Jetzt mittlerweile spielt kaum noch jemand Hell's Kitchen
spielt
so.
Niemand, nein.
Ja, dafür ist jetzt Ragavan überall.
Ragavan ist überall und Ursas Saga. Aber Ursas Saga war von Anfang an mit dabei.
Oder auch Darcy. Also hier,
Darcy.
Ich weiß gar nicht mehr, wie sie normal heißt. Sie nennen sie noch Darcy. Aber auf jeden Fall solche Karten, die kommen und gehen halt in so Wellen. Und man muss quasi jede Woche gucken, ob sein Deck noch aktuell ist oder wenn einem das natürlich wichtig ist. Pre-Modern hat solche Probleme nicht.
Nein.
Da gibt's natürlich auch, also wie entwickelt sich das denn in so festen Formaten mit dem Metagame? Also gibt's dann
Das ist ganz interessant. Das ist ähnlich auch mit dem Legacy, das sich entwickelt, weil gerade in so einem sehr großen Pool, also im Standard passiert das halt durch Rotation. Und in Formaten wie Modern, die halt sehr mit neuen Karten getrieben sind, wird halt dann geguckt, was sich verändert.
Mhm.
Aber im Großen und Ganzen funktioniert eine Meta immer gleich.
Ja.
Du hast ein Hauptdeck oder 1-2 Hauptdecks, die oben Schnick, Schnack, Schnuck spielen, wo dann gesagt wird, okay, das Deck schlägt das Deck, dann schlägt, also Deck A schlägt Deck B schlägt Deck C und Deck C schlägt Deck A. Und dementsprechend, dann kommt unten dieser kleine D. Und dieses kleine D setzt sich und sagt, ich bin aber gegen 2 von den Decks gut, nur gegen das dritte verliere ich komplett.
Ja.
Dadurch werden aber die anderen beiden, also zum Beispiel Deck A und Deck C, einfach aus dem Format gedrängt, weil eben ganz viel Deck D gespielt wird. Deck A wird stärker. Und dann wird statt Deck D irgendwann ein Deck gespielt, was gegen Deck A gut ist, weil es ja das dominierende Deck ist. Und selbst ein entstehendes Format kann so eine Rotation herführen, solange es kein Tier-0-Deck gibt. Also ein Deck, was keinerlei Counterparts hat.
Ja.
Und im Pre-Modern ist es tatsächlich so, dass am Anfang einige Decks diesen Status eine hatten und eben deshalb auch ganz, ganz viele Karten auf der Bannedlist gelandet sind. Es waren auch ganz viele von Anfang an schon drauf, wo ich sage, ja, das macht vollkommen Sinn, dass die Karten von Anfang an weg sind. Aber so nach und nach sind noch so ein paar Karten draufgekommen, die eben diesen Tier-0-Status ein bisschen von den Decks weggenommen haben.
Ja, also ich habe so ein bisschen in abgewandelter Form gesehen bei der Interaktion zwischen Pioneer, als es noch sehr neu war, und Modern. Mhm. Weil da gab es auch oftmals Decks, die dann in Pioneer ermöglicht wurden, die man dann in der abgewandelten Form mit anderen Karten, weil teilweise waren sie in Modern gebannt, teilweise hat man einfach andere Karten verwendet, in Modern quasi ausprobiert hat. Und ähnlich würde ich mir halt dann auch denken, wenn halt eben so ein Shift kommt, wo dann jemand was Neues ausprobiert, das ist dann vielleicht nicht so komplett ausgereift, aber jemand anderes kann das wiederum nehmen, optimieren. Vielleicht kennt er noch ein paar Karten, die halt bei diesem, also ich meine, wir sagen immer, das Format ist gedeckelt und es kommt da nichts mehr dazu, aber selbst das sind ja unfassbar viele Karten, über die man ja auch erstmal einen Überblick haben muss. Und das ist, glaube ich, auch was sehr Interessantes halt eben für Deckbastler, die sich halt eben alle Karten angucken und sagen, okay, ich fange irgendwie mit einem einfachen Aggro-Deck an, versuche das dann irgendwie, wenn er neue Karten mitbekommt, daraus wieder ein Deck zu bauen. Und das ist halt so, dadurch, dass halt nichts dazukommt, man irgendwie in so einem Vakuum experimentiert, aber dafür das auch zu 100% irgendwann abstecken kann. Und das finde ich einfach sehr interessant in dem
Format. Das ist ja zum Beispiel das Interessante, was gerade dieses Deckbauen-Sachen angeht.
Ja.
Oftmals wird gerade im Legacy-Bereich gesagt so, oder auch im Vintage-Bereich, man hat doch keine Ahnung, was das für Decks sind.
Ja.
Die Decknamen machen doch gar keinen Sinn. Wobei
von
das,
außen betrachtet,
stimmt, von das außen betrachtet stimmt das auch. Wenn man sich aber mit den Decks halt ein bisschen auseinandersetzt, merkt man direkt, ja, also es muss nicht UR Delver heißen oder Sultai Delver. Sultai Delver hieß zum Beispiel ganz, ganz lange Team America.
Ja.
Was daran gelegen hat, dass dieses Sultai Delver, also schwarz-blau-grün, auf einem World einfach von dem kompletten amerikanischen Team gespielt wurde.
Ja.
Und zwar nur von denen. Und die das vorher halt getestet haben, die Spezifikationen rausgesucht haben, das gemacht haben. Es gibt ein anderes Deck, das heißt Tess, The Epic Storm. Das ist von Brian Cook und seinem Team entwickelt worden. Die heißen halt The Epic. Es gibt auch The Epic Elves, es gibt The Epic Goblins. Ja. Die haben sich nur nicht durchgesetzt. Das einzige Deck, was sich durchsetzt, ist halt The Epic Storm. Und deswegen heißt das Deck ja nun mal jetzt The Epic Storm.
Ja.
Anderes Beispiel von einem Deck, was es auch im Premodern gibt, Dead Gael.
Ja.
Und zwar gibt es halt die Gruppe Dead Guy. Und das war halt Dead Guy L von denen. Dann gibt es halt auch noch, ich weiß gar nicht, welche noch. Es gibt noch 3-4 andere Decks, die auch mit Dead Guy anfangen, aber halt, ja, nie sich durchgesetzt haben. Dead Guy L hat sich durchgesetzt, deswegen heißt einfach Schwarz-Weiß Discard Removal, heißt nun mal jetzt Dead Guy L.
Genau, und ich würde sagen, wir gucken uns mal ein paar Decks an. Fangen wir direkt mal an bei Dead Guy Ale. Wie funktioniert das Deck und könntest du so ein bisschen runterbrechen, welches Archetyp es ist und wie es versucht zu gewinnen?
Es ist ein schwarz-weißes Discard-Removal-Deck. Man versucht relativ schnell 1-2 günstige Kreaturen aufs Feld zu werfen und das Ganze damit Discard, wie zum Beispiel mit Duress oder mit Gas Verdict, zu upsetten. Man hat für die Kreaturen, weil die kosten halt doch alle so 2 oder 3 Mana, hat man noch Dark Rids, also für einen schwarzen Mana kriegt man 3 schwarze Mana und hat dann halt so einen Hypnotic Spectre. 2-2, wenn er mit einer Schaden zufügt, muss er eine Random-Karte abwerfen, was sehr, sehr mächtig ist.
Total.
Und um was zu zerstören, hat man halt Swords to Plowshares in Weiß, man hat Vindicate, was irgendeine Permanente zerstört. Und man hat, weil eben auch sehr viele Artefakte gespielt werden, meistens auch die gute alte Disenchant im Deck.
Ja.
Und für den Card Draw spielt man, glaube ich, Phyrexian Arena. Und das Deck gibt's halt auch noch im, das werdet ihr öfter sehen, diese Decks gibt's halt auch im Legacy, sie gibt's auch im Vintage, weil es ist nun mal ein Großteil des Kartenpools. Aber da seht ihr zum Beispiel einen Unterschied. Die Arena, die Phyrexian Arena, 3 Mana Verzauberung, die sagt, zu Beginn des Zusammenhangs verliert den Leben, zieht eine Karte, wurde im Legacy geändert und auch im Vintage durch Bob, also Dark Confident.
Ja.
Weil er halt eine 2-1-Kreatur ist. Ihr seht hier drin keine Ausrüstung. Normales Dead KL spielt Stoneforge Mystic und ein paar Ausrüstungen. Und daran sieht man schon so, okay, hier musste was anders gemacht worden. Hier wurde halt der Stuff gespielt, der halt davor schon bekannt war und gespielt wurde.
Ja. Und es ist halt, ich mag halt diese Art von Karten, wenn ich mir die halt angucke. Viele von denen kenne ich halt auch gar nicht. Aber zum Beispiel Knight of Storms, Gold, 2 Mana, 2-1 für einen Summon Knight. Also Creature Knight mit Protection from White. Und für 2 Mana kann man den +1/+0 bis zum Ende des Zuges gehen. Und für 1 schwarzes Mana gibt man ihm First Strike. Das gibt mir einfach schon gewisse Indikatoren. Natürlich Protection from White ist gut gegen Swords to Plowshare, gegen Vindicate, gegen andere.
Swords to Plowshares ist.
Genau, weißen Removal. Und gleichzeitig hast du halt einfach so diese klassischen, auch was zum Beispiel Shivan Dragon hat, so dieses Fire-Breathing, beziehungsweise halt dieses Pumpen, wo du dann überflüssiges Mana quasi reinstecken kannst und hoffen kannst, dass du dann durchkommst und eben Schaden anrichtest. Und ich sehe quasi allein schon von den Decklisten, ohne eins davon gespielt zu haben, dass es sehr interaktiv ist. Das ist natürlich bei Discard, das ist so ein typisches Junt-Ding, ne, dass man halt mit Here to Rest oder halt mit Geralt's Verdict halt eben den Leuten alle Karten von der Hand nehmen will. Einfach nur, um selbst dann mit soliden, starken Kreaturen irgendwie durchzukommen. Und das zum Beispiel, ne, Dead Guy Ale ist halt sofort ein Deck, wo ich mir angucke und denke so, ey, das hätte ich mega Bock zu spielen. Aber das ist ja quasi nicht mal das Einzige. Wir haben noch natürlich so klassische Sachen, Elves, Goblins gibt's immer, gerade in einem Format, wo Gaia's Cradle legal drin ist.
Beziehungsweise bei Goblins ist halt ganz viel Aufmarsch, Scourge, da haben die einen richtigen Boost bekommen. Und da gibt's auch tatsächlich das WCD-Deck von vom Eder. Ich weiß gar nicht, wie er mit dem Vornamen heißt. Auf jeden Fall ist das auch ein schwarz-rotes Goblin-Deck, was auch ganz, ganz viel so Pre-Modern gespielt wird. Und das ist nämlich eine Sache, die wir haben vergessen zu erwähnen.
Stimmt, ja.
Wenn ihr dieses WCD-Deck habt, habt ihr ein Premodern-Deck. Weil im Premodern, dadurch, dass es ein Fan-Favorite-Format ist und damit nicht sanktioniert, könnt ihr mit Goldrand-Karten spielen.
Ja, das ist auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich coole Idee, weil halt eben diese Goldrand-Karten, ne, die waren halt damals so gedacht, so von wegen, ja, dann spielt ihr die Champion-Decks auch, ohne dass sie halt die wirklich reprinten müssen und die Preise ruinieren. Genau. Das sind halt immer noch legitime Magic-Decks, ja. Magic-Karten, so, die halt einfach eben goldrandig sind. Und so könnte ich mich zum Beispiel sehen, eine Gaia's Cradle mal wirklich zu kaufen.
Ja, wobei
halt
die ist auch schon sehr, sehr teuer geworden.
Genau, genau. Klar, die goldrandige ist natürlich immer noch teuer, aber ja. Das wäre zumindest was, wo es halt von diesen, weiß nicht, was kostet das, 3000 Euro oder was, eine Gaia's Cradle?
Nee,
oder was?
Gaia's Cradle ist, glaube ich, bei 700 oder 800 Euro oder Stück.
Ja, dann geht's ja.
Und ich glaube, die goldrandige ist mittlerweile schon bei 150, wenn ich
nicht ganz täusche. Aber das
aber 150 ist halt auch teuer.
Es ist viel zu teuer, ja. Auf jeden Fall. Ich würde mir nie eine Gaia's Cradle kaufen. Aber das ist halt so, du merkst halt einfach, dass es da nochmal ein großer Discount gibt, weil halt einfach man sich coolerweise dazu entschlossen hat, eben die goldrandige Karten zuzulassen.
Ja.
Das macht es halt dann auch irgendwie erschwinglicher, auch wenn es jetzt nicht gleich ein Budgetformat ist wie Pauper oder Penny
nicht.
Dreadful oder sowas. Nee.
Deshalb, also, aber da nochmal, gerade wegen Goblins, habt ihr da auch zum Beispiel einen super Einstieg, wenn ihr das Deck noch rumliegen habt und könnt ihr auch viel mitmachen.
Genau, und vor allen Dingen, das Ding ist, was, das haben wir eben kurz drüber gesprochen, halt, das Goblin-Deck, das kann man fast komplett in New Border spielen. Also man hat Skirk Prospector.
Das ist lustigerweise, glaube ich, auch zum Großteil Modern legal.
Ja, das stimmt.
Das Einzige, was nicht ist, ist der Goblin Lackey und Port und Wastelands, glaube ich. Ne? Der Rest ist, glaube ich, mittlerweile alles modern legal.
Ja, wobei Goblin Piledriver weiß ich gar nicht.
Er war in Origins drin.
Ah ja, okay.
Sharpshooter ist, glaube ich, nicht und Clicksliver nicht. Egal.
Genau, aber Ringleader, der wurde ja auch gereprintet. Also,
oh ja, stimmt, Ringleader.
Genau, aber das ist halt so ein typisches Goblin-Deck, viele Goblins raushauen und dann, du hast eben schon gesagt, Clicksliver. Was ist denn damit der Trick?
Da gibt es einige Tricks, an dem ganzen Deck gibt es einige Tricks. Aber der Trick mit Clicksliver ist, ihr habt eine 4-Mana-3-3-Kreatur mit Eile, die spielt ihr aus, habt ein paar Goblin draußen, greift den ganzen Goblins an und jeder Goblin, der geblockt wird, wird halt in den Clicksliver geschmissen. Und wenn ihr dann zum Beispiel einen Goblin Sharpshooter draußen habt, 3-Mana 1-1, enttappt nicht während des Tapptickments, tappen, ihr fügt einen Schaden zu und jedes Mal, wenn eine Kreatur stirbt, enttappt ihr den, könnt ihr auch hingehen und könnt mehrere Goblins opfern und jedes Mal den Enttapp-Trigger auf den Stack setzen und jedes Mal noch Schaden schießen.
Genau.
Super, super cool. Und das sind halt so Kleinigkeiten, die eben, also sind Kleinigkeiten, sind es wirklich, aber es sind Kleinigkeiten, die einen guten Goblin-Spieler von einem schlechten Goblin-Spieler unterscheiden, weil das sind so Basics, die man beherrschen muss, wenn man das Deck spielt.
Ja.
Und dafür habt ihr auch zum Beispiel den Skirk Prospector, ähnliches Prinzip, oder andere Opfer, Sec-Outlets, sag ich mal. Deshalb also sehr, sehr basic, aber auch sehr, sehr cool. Und das ist eben genau das. Das haben wir bei Dead Gale auch schon gesehen. Da waren ein paar Tricks mit drin, mit Dark Rid und ähnlichem. Super, super cool. Goblins hat das auch, das Deck hat, beziehungsweise das Format hat Tiefe.
Ja,
es absolut. Ist nicht so, dass man sagt, okay, das ist einfach so ein, ja, es ist Budget Legacy oder Budget Vintage und es hat so ein paar Karten, die eigentlich als Decks woanders viel cooler sind. Hat's nicht. Es hat Tiefe. Und das zeigt es sich auch in verschiedenen Decks, die es einfach vor Ort gibt. Wie zum Beispiel auch das Control Deck. Also ganz viele Control Decks, die mit Standstill und ähnlichem arbeiten. Standstill ist, glaube ich, so eine der Primierkarten, wenn es um Control geht, gefühlt zumindest. Einfach, weil der Gegner nichts spielt und man selber damit mit Mishra's Factories und ähnlichem den Gegner einfach umhaut oder mit Decree. Welcher Decree war es?
Decree of Justice.
Ja, genau.
Ja, genau. Ja, Standstill, nur für die Leute, die es nicht wissen, ist quasi ein 2-Mana-Enchantment, ein generisches, ein blaues. When a player plays a spell, sacrifice Standstill. If you do, each of that player's opponents draw 3 cards. Also im Endeffekt hindert man den Gegner daran, da einfach selbst eine tatsächlich ein Play zu machen, weil sobald er einen Spell castet, zieht man selbst 3 Karten, was einem wieder genug Feuer gibt, um zu countern, um zu removen, um eben all diese Sachen zu machen.
Und man verliert einfach auch das Value Game.
Eben,
das muss man einfach sehen.
Genau, und das ist halt, ich würde sagen, fast schon alles, was wir zu dem Format quasi jetzt gerade so mal im Durchhüpfen sagen können.
Genau.
Es gibt so viele interessante auch Combo-Decks.
Ja.
Ich sehe hier Zombie-Spark, verschiedene 4-Color-Control-Sachen und
Brain-Freeze.
Mono-Brown und so weiter.
Also wenn euch das interessiert, es gibt eine Premodern-Seite auch von Premodern selber. Ich vermute mal, die ist unten verlinkt.
Natürlich.
Und dementsprechend könnt ihr euch da mal umgucken. Da gibt es auch einen Reiter mit Decks, wo es so ein paar Archetypen gibt. Auch hier nur ein paar Archetypen. Und dem Format sind dabei kaum Grenzen gesetzt, obwohl es gedeckelt ist, weil man halt immer wieder neue Sachen machen kann und auch verschiedene Engine, wie zum Beispiel die Survival of the Fitted Engine, die ich persönlich einfach liebe, überall mal mit was anderem probieren kann. Deswegen sehr, sehr cooles Format. Und
Eine Sache, über die wir noch reden müssen, und zwar ist, wie findet man denn überhaupt Leute, die daran Interesse haben zu spielen? Also, du hast schon erwähnt, du kennst ein paar halt durch deinen Judge-Discord. Ja. Wie würdest du da herangehen, wenn du jetzt sagst, okay, ich bin jetzt ein Spieler, ich habe Interesse an Pre-Modern. Wie finde ich denn die Leute, die mit mir Pre-Modern spielen?
Als allererstes würde ich den Local Game Store abklappern.
Ja.
Das ist so ein der Grund, warum ihr den Local Game Store unterstützen solltet, haben solltet und ihn lieben solltet, weil dort treffen sich alle Leute. Und wenn nicht die Leute, dann kennt jemand anderen, der jemanden kennt. Ansonsten gibt es auch immer wieder Online-Möglichkeiten, natürlich irgendwelche Foren. Auf Facebook gibt es eine Pre-Modern-Gruppe.
Ja.
Und ja, da mal rumfragen. Ihr könnt auch mal selber bei euch zum Beispiel rumfragen, einfach durch die Gegend laufen und sagen, hey, wer hat denn Lust? Ich mache hier was. Vom
Rewe stehen und dann.
Genau. Je nachdem habt ihr vielleicht auch schon eine kleine Spielgruppe, wo ihr 2-3 Leute überreden könnt, mitzumachen, dass man schon sagen kann, hey, wir sind schon 2-3, wollt ihr nicht mal. So ähnlich hat das bei uns ja funktioniert mit dem Legacy.
Ja.
Und dementsprechend, ja.
Ja, und vor allen Dingen das Ding ist, je nachdem, was für eine Art von Local Game Store ihr habt. Also ich kenne zum Beispiel, da wo ich halt meistens hingehe, der ist sehr, sehr organisiert. Der hat auch ganz klar vorgegeben, welche Formate er quasi anbieten möchte, der Ladenbesitzer. Aber ihr könntet genauso, wenn ihr dann einen sehr, ich sag mal, familiäreren Local Game Store habt, wo es dann auch mal ist, okay, ihr könnt freitags vorbeikommen und spielen, was ihr wollt und kriegt halt einfach dann Preissupport. Da auch einfach mal anfragen, ob es da Interesse gibt, dass ihr vielleicht ein Pre-Modern Turnier oder Pre-Modern FNM etablieren könnt. Oder dass ihr irgendwie sagt, hey, ich habe hier 2-3 Leute, können wir freitags bei euch spielen und vielleicht kommen dann Leute dazu. Also es ist ein mühseliger quasi Vorgang, das halt mal ins Rollen zu kriegen, aber ich glaube schon, dass es sich lohnen kann, gerade wenn man dann eben Leute damit ansteckt, mit Pre-Modern oder ähnliche Fanformate zu spielen. Und eben, wenn es halt sich durchsetzt, dann hat man, glaube ich, auch wirklich ein Format, was man für immer spielen kann.
Genau. Das Schöne ist ja auch, es gibt zwar so Decklisten und so weiter. Das heißt aber nicht, dass das gesetzt ist.
Eben.
Sondern man kann auch Mono Black. Ich habe tatsächlich Mono Black Discard gespielt, weil die Person gesagt hat, ich habe keinen Bock auf weiß ist mir zu teuer. Mhm. Ich habe Mono Black Karten rumliegen, wie ich mache einfach nur Mono Black Discard. Funktionierte genauso. Und so kann man auch hingehen und kann dann 2-3 von den Decks sich mal leisten ohne Probleme. Und wenn ihr 2-3 Decks davon habt und ihr habt schon 2-3 Leute, die auch 2-3 Decks haben, kann man auch einfach sagen, hey, wir machen einfach mal einen Abend, wo wir einfach zum Beispiel Decks dahin legen.
Ja.
Jeder, der kann sich anmelden, wer möchte, und dann wird einfach gewürfelt, wer welches Deck spielt.
Genau.
Und gut, da muss man natürlich davon ausgehen, dass die Leute mit Decks umgehen und so weiter, aber das geht auch und das kann ich euch auch nur empfehlen.
Ja, ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr wird es ein bisschen später und wir haben tatsächlich einige Ask Us Anything-Fragen, deswegen der Tribal Clash kommt später, wenn wir noch mal Zeit dafür haben. Und dann würde ich sagen, stellen wir uns euren Fragen im Ask Us Anything. Das heißt, ihr könnt in Discord kommen, in den Reiter Ask Us Anything, einfach mal reinschreiben, was ihr schon immer von uns wissen wollt, was ihr schon immer über Magic the Gathering wissen wolltet. Und wir versuchen es, so gut wie es geht, zu beantworten. Wir fangen einfach mal ganz oben an bei den zuletzt gestellten Fragen. Genau, und zwar von Kator, der oder sie fragt, wenn ihr einen Wunsch für Magic frei habt in 10 Worten, was würdet ihr euch wünschen? Also ein Wunsch formuliert in 10 Wörtern. Jetzt müsste ich gerade mal selber gucken.
Ich habe nur 6.
Okay.
Schenkt jedem ein Playset Reserved List Karten.
ich würde sagen, weg mit der Reserved List. Fetch Lands Reprints, bitte sofort jetzt. Das wäre mein Wunsch in 10 Karten.
Ich will sie nicht abschaffen. Ich will nur, dass wir alle welche davon haben.
Ja, also irgendwas, was das Äquivalent davon gibt, dass man es halt einfach wieder reprinten kann.
Ja.
Dann die nächste Frage vom Frankenfuchs. Der anlehnt an die Frage, was wir an dem LGS verbessern würden, von Loxodon, die wir beim letzten Mal beantwortet haben beim Ask Us Anything, daran anfügt, wie findet ihr denn einen offenen Abend oder FNM für Einsteiger? Als relativer Neuling finde ich es schwierig, einfach mal mir nichts, dir nichts in einem Modern-Event dazuzustoßen und habe da auch schon meinem LGS vorgeschlagen, aber die Idee kam nicht so ganz gut an. Denkt ihr da auch so, wie kann man Neulinge einen guten und niederschwelligen Einstieg in den LGS ermöglichen? Und wie kann man die alten Hardcore-Leute trotzdem bei der Stange halten? Wie macht das auch Blackie in seinem LGS, so auch im Hinblick der Kundenakquise? Vielen Dank für die Antwort, Jens. Ja, also das ist ein Problem, das wir alle kennen oder das wir beide auf jeden Fall schon mitbekommen haben. Und zwar neue Leute im Local Game Store. Wie gehst du da vor, wenn sie tatsächlich spielen wollen?
Also wenn es komplett neue Spieler sind, ist es sehr, sehr schwierig, die zu implementieren. Es gab mal eine Zeit lang, wo wir Open House hatten, wo man einfach sich an einem Samstag hinsetzen konnte und sagen konnte, hey, jeder kann hinkommen, jeder kann spielen. Und dann kamen auch Leute, wo gesagt haben, hier, ich habe jetzt mit meiner Frau, die möchte das noch lernen, die ist jetzt dabei und ich bin schon länger dabei. Meistens ist dann auch ein Judge vor Ort, der dann sagt, okay, ich helfe euch bei Regelfragen und. Das ist schon ganz cool, aber es ist auch sehr aufwendig und lohnt sich für den LGS eben nicht. Ja. Selbst Modern Events oder andere größere Events lohnen sich im Durchschnitt für den Store nicht.
Ja.
Es ist wirklich so, dass es da muss man halt so dieses Ethos gegen Kapitalismus ein bisschen setzen. Und da muss man eben schauen, was sich eher lohnt. Und da lohnt sich dann noch eher das Modern Event als das Einsteiger-Event.
Ja.
Grundsätzlich in den F&M, da bin ich zu sehr befangen. Also unsere F&Ms waren immer Turniere. Immer. Also es gibt, ich habe auch von Local Games das gehört, wo es eben nicht so ist, wo man sagt, okay, wir machen F&M, jeder kann kommen und spielen. Halte ich bisher noch für eine Lüge, genau wie Bielefeld. Aber tatsächlich ist es wirklich so, dass das man machen könnte. Aber ich würde es nicht freitags machen. Diese Open House fand ich dabei ganz gut. Oder Bring a Friend Samstage. Ja. Halt einen anderen Tag als Freitag.
Ja, also das würde ich auch jedem neuen Spieler raten, sich ein bisschen zu informieren, was es halt da für Optionen gibt, was für Events momentan überhaupt stattfinden. Und wie
Pre-Release.
Pre-Releases ist so, genau, das wollte ich auch sagen. Das sind immer so ganz, ganz tolle Einsteiger-Events, weil da jeder erstmal quasi Neuling ist, in gewisser Weise, was das neue Set angeht. Die Leute sind in der Regel sehr viel entspannter als bei krassen Modern-Turnieren oder sowas und sie helfen einem gerne aus. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man da halt beim Pre-Release auf jeden Fall zuschaut, dass man da mit dran teilnimmt, sonst wie du halt sagst, Bring-a-Friend-Events, Open-House-Events. Ich weiß nicht, ob die noch stattfinden, also wahrscheinlich aktuell nicht, aber die gab es halt mal. Und sonst, wenn ihr einfach mal an einem Tag, der jetzt nicht der Friday Night quasi selbst in den Local Game Store geht, einfach mal nachfragt, wie so die Community sich organisiert. Meistens gibt es da irgendeine Art von WhatsApp-Gruppe oder Facebook-Gruppe oder sowas, wo man sich einfach mal mit einbringen kann und einfach mal da fragen kann, ob man als neuer Spieler sich vielleicht mal ein Deck leihen kann für Modern. Das wäre noch so ein anderer Ansatz, den ich sagen würde, hey, wenn du jetzt noch kein Modern-Deck oder sowas hast oder noch nicht so viel Geld ausgeben willst, lass dich halt in die WhatsApp-Gruppe mit eintragen, wenn sie das denn zulassen und sag, hier, neuer Spieler, ich würde gern Friday Night regelmäßig mitspielen, kann mir jemand vielleicht ein Deck leihen? In den seltensten Fällen sagen die Leute so, nee, auf gar keinen Fall, ich vergebe meine Karten nicht, sondern eigentlich ist man mehr so, dass die sehr offen sind für genau, solche
Verleihungen. Sich einfach freuen, wenn man mit anderen Leuten spielen kann.
Genau, und dann halt Geduld haben, nicht erwarten, dass man sofort jedes Turnier wegrockt, sondern man wird am Anfang sehr, sehr auf die Fresse bekommen. Und das kann ein paar Wochen dauern, aber man sollte sich halt sehr, also man sollte einfach Spaß beim Spielen an sich haben und dann halt auch im Nachhinein fragen, hey, wenn das Match vorbei ist, was für Missplays hast du beobachtet? Wie könnte ich mich verbessern? Was sind so Sachen, die dir aufgefallen sind?
Aber das ist schon sehr schwierig und sehr weitgehend, weil da muss man sehr selbstkritisch sein und das sind nicht so die meisten Spieler.
Ja, das stimmt. Aber so würde ich den Anfang schaffen. Ne? Dann haben wir die nächste Frage von Ramses Overdark. Er oder sie schreibt, wie steht ihr zur Anzahl von Karten in neuen Sets? Würde es eventuell reichen, wenn man nur 200 Karten je Set gäbe? Oder gibt es inzwischen zu viele Standards, in Klammern Removal, Draw etc., die immer dabei sein müssen, wenn auch etwas abgewandelt.
Ja. Ich glaube, mit Standards meint er dann so dieses, was immer drin sein muss.
Ja, genau. Und das ist natürlich so ein Ding, ist natürlich die Frage, von welcher Sichtweise man das hat. Also in der Regel, neue Sets müssen halt limited spielbar sein. Und zu einem guten Magic-Match gehört halt eben Removal, gehört Card Draw, gehört Counterspells zu einem gewissen Betrag. Das heißt, diese drei Faktoren werden immer irgendwie drin sein. Aber glaubst du, wir kämen mit weniger Karten zurecht? Ich glaube, wir sind jetzt gerade bei so 250 bis 300 neue Karten pro Set, wenn man, glaube ich, alle Commons und Uncommons natürlich mitzählt. Ist das zu viel? Ist das zu wenig? Wie siehst du das?
Also grundsätzlich würde ich sagen, es ist genau richtig, weil ich komme aus einer Zeit, wir hatten damals, vor langer, langer Zeit, hol die Getränke raus, der Onkel erzählt wieder, Sets, beziehungsweise Blöcke, die aus drei Sets bestehen.
Ja.
Wir hatten das eine Hauptset Kamigawa zum Beispiel. Mhm. Dann hatten wir Verräter von Kamigawa und wir hatten jetzt verletzt Champions of Kamigawa.
Ach so, ja.
Und sowohl Verräter als auch Champions waren kleine Sets.
Ja.
Die eben nur mit maximal, ich glaube, 178 Karten oder 187 Karten oder so ausgelöst waren. Das Problem dabei war, diese beiden Sets zum Beispiel hat man im Limited oder im Draft nicht alleine spielen können.
Ja.
Weil es zu wenig Karten sind. Es gibt zu wenig Abwechslung, es gibt teilweise wurden dann eben Karten rausgelassen, wie zum Beispiel Destroy Target Creature. Gab es teilweise, ich glaube, in einem der beiden Sets oder generell in einem der Dinge gab es das zum Beispiel überhaupt nicht. Das darf einfach nicht vorkommen, wodurch ich dann halt einfach sage, durch die aktuelle Situation, dass wir halt immer nur ein Set-Blocks haben, kannst du nicht unter diese Anzahl von Karten gehen.
Genau, und das ist halt eben das Ding, also wie du schon sagst, mit den kleinen Sets, die haben halt eben aufbauend auf das, auf die Grundlage halt was dazu geliefert. Aber auch das war halt dann so, naja, kann funktionieren, muss aber auch nicht unbedingt. Deswegen, also ich glaube, ja, so eine gewisse kritische Masse an Karten muss es halt eben geben im Common- und Uncommon-Bereich. Auch wenn es immer sehr ärgerlich ist, wenn man hauptsächlich Constructed spielt. Man öffnet so einen Booster und 11 von den 15 Karten sind irgendwie komplett unspielbar und nicht zu gebrauchen.
Oder irgendwelche Karten, die man hatte, wie Destroy Target Creature für 4 Mana Instant. Nur, dass du dieses Mal nicht 2 Leben verlierst, sondern eine Handkarte abwerfen musst oder so.
Ja, genau, sowas.
Auf der anderen Seite muss man auch sagen, da macht Wizards einen sehr, sehr guten Job, immer wieder ein bisschen einen Twist reinzubringen. Wir haben nicht immer Abbrechen im Set, sondern wir haben immer Abbrechen mit einem kleinen Twist dabei. Und das finde ich schon ganz gut, dass sie das mittlerweile machen.
Eben, und vor allen Dingen, du hast ja auch gerade im Limited halt verschiedene Arten, wie günstig Interaktion halt ist, wie schnelllebig das Format ist. Ne? Je mehr, je effizienter der Removal ist oder je effizienter die Antworten sind, desto langsamer ist das Format und umgekehrt, desto je effizienter die Kreaturen sind, desto aggro-lastiger ist das Format.
Ja.
Und so hast du halt natürlich eine schöne Varianz, wo du dann sagst, weiß nicht, Amonkhet war ein sehr aggressives Draft-Format, während halt Dominaria nicht so aggressiv war. Und das ist halt dann so Sachen, hat jedes Set irgendwie seine Identität.
Genau, was sehr, sehr schön ist.
Genau. Machen wir mal weiter mit Witch667. Sie fragt, werden wir wohl ein Modern Horizons 3 sehen? Und wenn ja, werden wir die restlichen Fetchlands bekommen? Das ist natürlich jetzt lustig. Ich glaube, die Frage wurde gestellt, bevor wir den Magic Showcase hatten.
Mhm.
Das heißt, in gewisser Weise könnte man argumentieren, was wir in Modern Horizons 3 auf jeden Fall sehen, nur diesmal in Form von Herr der Ringe. Ich glaube jedoch nicht mit den Fetchlands.
Glaubst du nicht? Ich kann mir das tatsächlich sogar vorstellen, dass sie es als Verkaufsargument benutzen. Ob es die anderen Fetchlands sind, weiß ich nicht. Ob sie wie die letzten 10 Jahre dieselben Fetchland reprinten und im Hintergrund, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, was die alten Fetchländer machen.
Die sind gerade richtig am Spiken.
Richtig hart am Spiken.
Ja.
Und gerade die Old Border. Und da muss ich halt sagen, wenn sie darauf lange schlafen, wäre das eine Möglichkeit, die da zu reprinten. Und das würde halt ein Verkaufsargument geben. Das ist ähnlich wie zum Beispiel die Schockländer in den Unset packen.
Ja, das wäre cool. Also es ist auf jeden Fall cool.
Und ja, das kann ich halt auch sehen.
Also wahrscheinlich, also wenn jetzt ein, sagen wir mal, wirklich ein Set, was Modern Horizons 3 heißt, was es nicht Herr der Ringe ist, wenn das wirklich kommt, könnte ich das schon sehen, dass sie da die anderen Fetchlands mit reinbringen. Mhm. Aber ich würde mich tatsächlich mehr drüber freuen, wenn die anderen Fetchlands jetzt in Double Masters reprintet werden. Weil das ist, glaube ich, so ein Ding, das ist, glaube ich, das nächste große Reprint-Set, worauf alle pokern, dass man halt da eben Karten drin hat, die ja eben für Modern, Legacy etc. halt eben wichtig sind. Ich poke auch so ein bisschen drauf, dass ein paar Modern Horizons-Karten dort reprintet werden. Halt gerade so Renan 6, Force of Negation vielleicht. Also das wäre wirklich, wirklich angebracht.
Ja. Gibt es da nur in VIP-Packs, die kosten dann 230 Euro.
Ja, genau, doppelter Preis in Double VIP-Packs. Ja. Die nächste Frage ist von DK31. Ist Magic eigentlich noch einsteigerfreundlich oder eher ein Profisport? Wann bringt Magic endlich mal ein ordentliches Regelwerk raus, wie bei Warhammer damals, richtig schön gebunden, wo wirklich alles erklärt wird und wo alle Begrifflichkeiten wie zum Beispiel Wachsamkeit und Hellsicht und Co. beschrieben werden? Ja, du als Judge hast da, glaube ich, noch mal einen ganz eigenen Blick drauf. Mhm. Wie sehr würdest du dir so ein festgebundenes Regelwerk wünschen für
Gar Magic? Nicht. Ich würde es unendlich schlimm finden, weil gerade das Magic-Regelwerk davon lebt, dass Fehler gefunden werden, Interaktionen gefunden werden. Und wir leben in einer Welt, in der wir das andauernd neu machen müssten.
Mhm.
Und jetzt stell dir vor, wir müssten dieses Regelwerk dann alle 2 Monate, wenn ein neues Set kommt, neu kaufen.
Ja, ja.
Das wäre super grausam. Es gibt Online-Regelwerke, die auch sehr viele Sachen erklären. Die gibt es, glaube ich, ganz, ganz wenig auf Deutsch.
Ja.
Aber es gibt sie. Und ja, Sachen wie Wachsamkeit und so weiter sind da tatsächlich auch drin. Mhm. Also gerade die Evergreens sind immer wieder drin. Auch andere Interaktionen, Keywords sind im, ich glaube, 6. Teil drin. Im 6. Absatz von den Regeln müsste es sein. Also 6 Punkt irgendwas, 600. Egal. Auf jeden Fall ist es wirklich so, dass es online die Dinger gibt. Und online macht es sehr viel mehr Sinn. Gebunden. Ihr könnt es euch gerne ausdrucken und zu eurem Binder eurer Wahl bringen. Das könnt ihr alle 2 Monate machen. Der Typ freut sich.
Ja.
Und ja.
Also es kommt vor allen Dingen auch, glaube ich, drauf an, von welcher Seite man kommt. Also die Case-Fragestellung hier ist jetzt halt ähnlich wie bei Warhammer, wo es ja diese dicken Bücher halt auch eben gibt, wo eben alle Einheiten mit aufgelistet werden und so weiter und so fort. Ich persönlich hätte da überhaupt keinen Bock drauf für Magic the Gathering, weil ich finde, man gibt schon so genug für Magic the Gathering aus, dass mehr als so ein Beipackzettel, wo kurz erklärt wird, wie man das Spiel spielt, eigentlich schon zu viel ist. Also ich habe letztens einen Kumpel von mir empfohlen, das neue Starter-Kit zu kaufen, mit diesen zwei 60-Karten-Decks, die da drin sind. Und da ist halt so ein kleines gebundenes Büchelchen, also ungefähr in so einer Größe, ein paar Zentimeter groß, wo halt eben drin steht, so ist ein Zug und so, das sind die verschiedenen Effekte, das ist Wachsamkeit und so weiter. Und das, da wird es schon ganz gut erklärt. Sonst halt Internet Resources, eben wenn es um spezielle Karten geht, Scryfall, die immer den neuesten Oracle-Text, also den neuesten Regeltext mit drin haben. Und ja, also so ein gebundenes Buch wäre gewiss nett für die Sammlung, brauche ich jetzt aber nicht.
Nee, ich auch nicht. Kurz zu dem ersten, einsteigerfreundlich oder schon Profisport. Ich beschwere mich immer wieder, dass es ganz wenige Einsteigerprodukte gibt. Mhm. Aber Profisport würde ich das jetzt auch nicht nennen.
Ja, es hat schon seine Hürden. Also du kannst jetzt nicht einfach keine Ahnung, Vielmann wollte ich gerade sagen, aber die verkaufen keine Karten. Müller war der Laden, den ich gesucht habe. Mhm. Einfach da reingehen, dir Karten, 3 Booster kaufen und erwarten, dass du damit spielen kannst. Also musst schon ein bisschen Vorwissen haben. Aber ich glaube, sobald man sich dazu entschlossen hat, dass man Magic spielen möchte, findet man sehr leicht Hilfe. Ja. Ob es jetzt Online-Sources sind, also Online-Videos, ich glaube, selbst Arena kann man da einfach wieder ganz gut nennen, als so spielst du Magic the Gathering und das überträgst du dann einfach nur auf Papierkarten.
Plus üben, ganz klar.
Plus üben natürlich.
Aber und Profisport würde ich es nicht nennen. Also ich würde es niemals mit sowas wie Rennfahren oder ähnliches vergleichen, weil da braucht man halt ganz andere körperliche Voraussetzungen oder auch wie Schach oder ähnliches. Ja, es ist sehr interessant. Da könnt ihr euch mal von unserem aktuellen Champion tatsächlich mal, er hat einen Artikel darüber geschrieben, weil er ist ja auch mehrfach Schach unterwegs gewesen. Der Bruder ist, glaube ich, auch groß im Schach noch drin. Und vom Arne, da könnt ihr den Artikel mal suchen und mal durchlesen. Der macht das, der zeigt euch da ganz cool auf, was Parallelen sind, aber gleichzeitig auch ganz große Unterschiede.
Ja, und ich würde sagen, damit haben wir erstmal alle Fragen bis jetzt abgearbeitet. Also wir haben noch ein paar offen, aber zu denen kommen wir dann einfach nächste Woche. An der Stelle, ja, vielen Dank fürs Zuhören, beziehungsweise wenn ihr uns da mit an Fragen dazu liefern wollt, dann kommt gerne in den Discord, stellt uns Fragen, stellt auch Themenvorschläge. Immer wenn wir Zeit haben, gehen wir da gerne drauf ein. Wie gesagt, sobald wir Zeit haben, reichen wir auch das Tribal Clash gerne noch nach.
Ja.
Sonst, wir haben beide Twitter, wir haben beide Instagram. Lasst bei uns ein Abo da, folgt uns, damit ihr immer up-to-date seid, was Magic News angeht. Besonderer Dank geht raus an unsere Patreon-Gold-Unterstützer Witch667, Buster Madison und General Götterspeise. Wenn ihr an dieser Stelle auch genannt werden wollt, dann schaut mal vorbei bei patreon.com/gamery. Marc, vielen Dank, dass du da warst.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.